SR Kultur. Religion und Welt.
Mit Frank Hofmann herzlich willkommen. Wer gebrechlich ist oder sehr krank und deshalb in ein Pflegeheim oder in eine stationäre Palliativpflege muss, der hat's eh nicht leicht. Für Lesben, Schwule, Bisexuelle, Trans- und intergeschlechtliche Menschen kann die Pflege mit noch mehr und mit anderen Problemen behaftet sein. Menschen mit sexuellen Orientierungen und geschlechtlichen Identitäten, die von heterosexuellen und cis-geschlechtlichen Normen abweichen, haben eine andere Geschichte, andere Bedürfnisse. In Religion und Welt sprechen wir heute über dieses Thema, das vielleicht nicht zentral ist für viele, aber für eine Gruppe Menschen eines, das sie umtreibt und eines, das sicher auch die Pflegenden interessant finden. Ich würde für die verschiedenen Gruppierungen hier der Einfachheit halber die Formulierung queere Menschen verwenden. Am SR-Kulturtelefon ist Dr. Axel Doll. Hallo, Herr Doll.
Hallo, Herr Hoffmann.
Sie sind Diplom-Pflegepädagoge und Palliativpflegefachperson. Sie arbeiten als Lehrkoordinator im Medizinstudium für Palliativmedizin am Zentrum für Palliativmedizin der Uniklinik Köln und leiten Seminare und Workshops zu queerer Palliativversorgung, so auch diese Woche im Saarland. Herr Doll, in einem Artikel schreiben Sie, dass die Hospizbewegung, Palliativpflege, Hospizbewegung eigentlich jeden in seiner Ganzheitlichkeit begleiten will. Man hört aber in Teams immer wieder, wir pflegen alle gleich. Warum ist das bei queeren Menschen gut gemeint, aber geht an der Realität vorbei?
Ja, das ist ein spannender Punkt. Also den ganzen Mensch zu sehen mit all seinen Bedürfnissen, körperlich, psychisch, sozial und spirituell. Und das ist ja prinzipiell erstmal eine gute Haltung. Und wenn es dann aber um speziellere Gruppen geht, sei das jetzt auch Menschen mit Migrationsgeschichte oder queere Menschen, versucht man mit diesem Satz, ja, wir pflegen alle gleich, Toleranz zu signalisieren. Was erstmal ja löblich ist, zu sagen, wir wollen da keine Unterschiede machen und bei uns sind alle herzlich willkommen. Und wenn man dann aber genauer hinguckt, wird eben ja relativ schnell deutlich, dass eben nicht alle Menschen gleich sind und wir das auch gar nie schaffen würden, alle Menschen gleich zu pflegen, weil wir ja auch Vorbehalte und innere Ideen, Stigmatisierungen, Zuschreibungen haben und das gar nie schaffen würden. Und es will auch nicht jeder gleich gepflegt werden. Und deswegen ist die Grundhaltung, wir wollen niemanden diskriminieren, erstmal gut. Aber dann ist es doch schlauer, genauer hinzugucken, was die Menschen brauchen.
Ist das jetzt ein neues Thema in der Pflege, dass man sich langsam Gedanken darüber macht, welche Unterschiede es in der Pflege gibt, wenn queere Menschen in solche Einrichtungen kommen?
Ja und nein. Also ich würde sagen, das geht vielleicht schon so 10 Jahre ungefähr. Das hat in Deutschland jetzt eher in der alten Arbeit, alten Hilfe angefangen, dass man geschaut hat, was die Menschen brauchen, queere Menschen, um in Altenheimen leben zu können und willkommen zu sein. Und jetzt geht es auch schon eben weiter in Richtung, wie sieht es denn in der ambulanten Pflege aus, im Krankenhaus, auch in der Hospiz- und Palliativversorgung. Es ist so, dass wir in Deutschland keine einzige Studie darüber haben. Von daher ist es ganz neu. International gibt es aber eben schon 50 Studien, die leider belegen, dass dieser Anspruch, alle Menschen so differenziert und in all ihren Momenten und all ihren Dimensionen wahrzunehmen, dann leider doch nicht der Realität entspricht. Dass es da eben doch auch Diskriminierung und Zugangsbarrieren und so gibt. Wie es in Deutschland ist, muss man nochmal genauer unter die Lupe nehmen. Da sind wir jetzt gerade dabei, eine Umfrage gemeinsam mit der Schweiz und Österreich auf die Beine zu stellen, um mal da Zahlen zu bekommen.
Sie haben eben gesagt, was queere Menschen brauchen, um sich gut versorgt zu fühlen. Können Sie uns ein paar Beispiele nennen?
Ich hatte gestern einen Anruf von einem pflegenden Ehemann und sagte, mein Mann ist 65, er ist blind, hat Diabetes und AIDS. Wo finde ich einen ambulanten Pflegedienst, der sich mit HIV und uns nicht ausgrenzt? Und da steckt schon ganz viel drin, dass viele Menschen jetzt, also gerade die schwulen Männer, die HIV-positiv sind, das vor 30 Jahren überlebt haben, jetzt 30 Jahre Medikamente nehmen. Wenn die jetzt in Einrichtungen kommen, die null auf dieses Thema vorbereitet sind, besteht so zumindest theoretisch die Gefahr, dass es eben also zu Retraumatisierungen kommt. Oder dass Menschen einfach nicht aufgenommen werden. Heißt immer, wir haben keine Kapazitäten, die finden einfach keinen Pflegeheimplatz. Ja. Und deswegen muss man da die Pflegeheime drauf vorbereiten.
Spielt das eine Rolle, wenn wir jetzt mal, Sie haben gesagt, dass jemand ist 65 oder es sind Menschen, die noch ein bisschen älter sind, die möglicherweise oder die ganz sicher in einer Zeit aufgewachsen sind, in der Homosexualität in Deutschland noch unter Strafe stand und auch als Krankheit galt. Da ist doch eine Angst, glaube ich, da, wenn man dann sich in so eine Einrichtung begibt oder sich in die Hände eines Pflegedienstes begibt, dass Ängste von damals nochmal hochkommen?
Genau, genau. Also das eine ist also mit dieser HIV-Geschichte, aber das gibt es auf vielen anderen Ebenen. Das Gesetz, Paragraph 175, der im Nationalsozialismus verschärft wurde und vermutlich 10.000 schwule Männer im KZ ums Leben kamen, der wurde nach 1945 nicht abgeschafft, sondern der lief bis 1968 weiter. Und man geht so von ungefähr 50.000 Urteilen aus bis 68. Und diese Generation hat natürlich ewig gelernt, sich zu verstecken oder hat eben in Scheinehen gelebt, um einfach nicht aufzufallen und um dem zu entgehen. Diese queeren Menschen, die waren jetzt erstmal in den letzten Jahren kaum sichtbar, weil die sich niemals getraut hätten, in einer Einrichtung sich in der Altenpflege da zu zeigen. Und dann haben die natürlich Angst, wieder diskriminiert zu werden. Das heißt, selbst wenn ich ein super Hospiz hätte, die alles richtig machen, kommen da Menschen hin, die eben eine Geschichte im Gesundheitswesen haben. In der ambulanten Pflege hat es ja nochmal so einen Tacken mehr. Da kommen die Menschen ja sogar zu mir nach Hause in mein, wie man heute sagt, Safe Space.
My home is my castle, aber das Castle ist dann irgendwann geöffnet eben für
das
dann
ist ein
Menschen
sehr offenes Castle,
von außen.
Wenn jeden
genau.
Tag jemand anderes kommt.
Lassen Sie uns noch mal kurz bei den Pflegeheimen oder auch bei den Hospizen bleiben. Wenn solche Einrichtungen einen kirchlichen Träger haben, inwiefern kann das für Patienten aus dieser Gruppe auch noch mal ein mulmiges Gefühl ergeben?
Also ich glaube, dass sich die Einrichtungen selber da schon auch ein Stück weit auf den Weg machen. Also in Köln, Wien, vor allen Hospizen und Hospizen und Pflegeheimen von der Caritas zum Beispiel Regenbogenfahnen. Mhm. Ob das natürlich alles jetzt innen drin so gelebt wird oder ob das auch so ein bisschen, wir sagen, Pinkwashing oder Rainbowwashing ist, kann ich natürlich nicht beurteilen. Aber das sind bestimmt eben auch viele queere Mitarbeitende und da bewegt sich auch was. Aber Ihre Frage war ja sozusagen auf die Bewohnerinnen bezogen oder Gäste, wie man im Hospiz sagt, dass natürlich viele ein mulmiges Gefühl haben, wenn sie in eine katholische Einrichtung müssen, weil sie das ganze Leben lang erlebt haben, dass sie abgelehnt werden, zumindest von der offiziellen Kirche und der offiziellen Lehrmeinung. Aber in Köln gibt es zum Beispiel 4 Hospize, die sind alle katholisch. Es bleibt mir gar nichts anderes übrig, als queerer Mensch dahin zu gehen und zu hoffen, dass es gut geht.
Haben Sie Rückmeldungen aus solchen Einrichtungen?
Also ich habe jetzt letzte Woche mit einem Kollegen telefoniert. Da ging es jetzt um einen Transmann, einen jüngeren Transmann, der mit Fatigue-Syndrom jetzt betreut wurde. Und es war keine kirchliche Einrichtung. Und der schrieb mir davor in der E-Mail, meine christlich verwurzelten KollegInnen sprechen die Person immer mit dem ursprünglichen Frauennamen an und sprechen von sie. Und das war jetzt nicht in einer kirchlichen Einrichtung, aber eben kirchlich geprägte Kolleginnen. Und ich glaube, da haben wir halt einfach, es braucht einfach Schulung und Sensibilisierung. Jetzt Vorwürfe helfen ja da nicht wirklich, sondern einfach die versuchen, die Menschen mitzunehmen. Und jetzt kommt noch die politische Dimension. Bei dem Rechtsruck in Deutschland ist natürlich auch total viel Homo- und Transphobie mitgekoppelt. Und da wollen wir halt so ein bisschen dagegen halten, sage ich jetzt mal. Ne?
Bleiben wir noch kurz bei Transmenschen. Welche möglichen kritischen Situationen muss man noch bedenken?
Also es geht schon ganz einfach los mit der Zimmerbelegung bei Transpersonen. Wenn es keine Einzelzimmer gibt oder nicht genug, in welches Zimmer eine Person gelegt wird. Da gibt es sehr viel Diskussion drüber. Kann man das einem anderen Patient, einer anderen Patientin zumuten? Und das bekommt nochmal so eine Verschärfung, wenn man sich so klar macht, dass nicht alle Menschen, nicht alle Transpersonen eine komplette geschlechtsangleichende, man spricht ja nicht mehr vom Umwandeln, weil das Geschlecht hatten sie ja schon immer, also geschlechtsangleichende OP hatten. Das heißt, wir haben nicht genormte Körper. Wir haben Menschen, die haben Brüste und einen Penis.
Ja.
Oder sind sehr behaart, haben eine Brustamputation als Transmann, aber haben noch eine Vagina. Und das ist jetzt die Frage, wie gehen wir als Pflegende damit um? Sind wir darauf vorbereitet, ohne zu gaffen oder ohne das zu skandalisieren, auch in der Übergabe dann damit umzugehen? und wie geht dann die Mitpatientin oder der Mitpatient? Also das sind so Überlegungen bis hin eben zu Hormontherapie. Wie kann die so auch am Lebensende, die letzten Wochen, wenn Menschen vielleicht nicht mehr selbstständig auch Medikamente nehmen können, aber natürlich ihre Identität aufrechterhalten wollen.
Ja, bis hinein dann tatsächlich zur Aufbahrung.
Genau. Wie möchte ich im Sarg liegen? Ne? So wie ich jetzt die letzten Jahre mich gefühlt und gelebt habe. Und wie kann ich das eben absichern, dass das Bestattungsinstitut das so macht oder meine Freunde so machen können? Es gibt leider eben auch viele so Berichte, dass dann, wenn das nicht geregelt ist, natürlich die Herkunftsfamilie, mit der vielleicht 20, ja, 30 Jahre kein Kontakt war.
Also die genetische Familie sozusagen.
Genau, die genetische Familie, aus der ich komme, die wieder zuständig sind und die das dann natürlich so machen, wie sie das für richtig halten. Und wenn es natürlich darüber Konflikte gab, dann läuft es meistens eben nicht so, wie die Transperson sich das eigentlich gewünscht hätte.
Das kann man aber regeln.
Es gibt Bestattungsverfügungen, genau. Das heißt, man kann auf Freunden das übertragen oder wenn man noch einen Tacken mehr das regeln will, kann man das tatsächlich mit dem Bestattungsinstitut direkt schon ausmachen und das vertraglich absichern.
Die Pflegereform wird diskutiert. Wie ist da Ihre Einschätzung jetzt, was hier unser Thema angeht, queere Menschen in der Pflege, im Alter, auf dem letzten Lebensweg?
Also ich habe mich jetzt nicht mit allen Details von der Reform beschäftigt, aber was ja schon abzusehen ist, ist, dass seit Jahren darüber geredet wird, dass die Angehörigen und die Familien der größte Pflegedienst in Deutschland sind und jetzt ganz viele Dinge eingespart werden, die Angehörigen angeht. Und bei uns jetzt in der queeren Community ist es ja auch nochmal so, ein Abbruch zur Herkunftsfamilie habe ich schon kurz genannt. Die andere wichtige Dimension ist, dass wir deutlich weniger Kinder haben, circa 20% der queeren Menschen haben Kinder. Und wenn man jetzt so guckt, wer Fürsorge zum Beispiel im Pflegeheim übernimmt, sind es in der Regel dann doch die Kinder. Das ist zwar keine Garantie. So, wenn wir die jetzt nicht haben, ist natürlich das sehr spannend, wie sich das dann alles sortiert. Also kann ich als Freund diese pflegende Rolle übernehmen? Kriege ich dafür finanzielle Unterstützung? Jetzt will man gerne zu Hause bleiben. Wie kriegt man das dann aber dann hin, wenn man keine PartnerInnen hat? Da braucht es auch ein bisschen Rahmenbedingungen von außen. Also man ist natürlich auch selbstverantwortlich für sein Glück, aber die Rahmenbedingungen, die spielen da schon auch natürlich eine wichtige Rolle.
Man muss die Dinge selbst in die Hand nehmen, sie regeln. Wann muss man denn damit beginnen?
Ich meine, das kann man natürlich nie früh genug machen. Also wenn ich als 40-Jähriger verunglücke und auf der Intensivstation liege, als lesbische Trans-Interperson und es hat keine eine Patientenverfügung und eine Vorsorgevollmacht, ist es genauso schlimm wie mit 90. Wir sagen also spätestens 50 plus lohnt sich das da schon mal ein bisschen sich Gedanken zu machen, wie man auch sein Netzwerk aufbaut, damit man am Schluss nicht alleine dasteht. Das ist dann zwar gleich alt, aber immerhin, wenn man eins hat, trägt es vielleicht auch vieles, sodass man dann an manchen Stellen eben nicht auf fremde Hilfe angewiesen ist. Und jetzt bei uns in diesem queeren Zentrum, wir haben 12 verschiedene queere Seniorengruppen. 2 Transgruppen, 4 lesbische Gruppen und 6 schwule Gruppen. Und wenn die sich da alle kennenlernen im Alter und unterstützen, uns da Verbindungen gibt, jetzt machen die teilweise Freizeitaktivitäten und reden jetzt nicht über Krankheit, Sterben, Tod.
Aber das meinen Sie mit Netzwerk aufbauen?
Genau, jetzt, ne? Dass man da einfach nicht alleine ist nachher. Das weiß man auch, dass die Einsamkeitsrate ja in unserer Gesellschaft sowieso steigt in allen Lebensjahrzehnten und bei queeren Menschen eben überproportional. Und deswegen ist es, glaube ich, schlau, da zu gucken, wer sind meine nächsten Menschen, wissen die, was ich will, habe ich Dinge geregelt, gibt es Bezüge, wo dann später ein Mensch auch mal für mich einkaufen geht oder mir aus der Apotheke meine Pillen holt. Also das sind ja manchmal so ganz profane Sachen, die nachher gebraucht werden.
Sagt Dr. Axel Doll, Diplom-Pflegepädagoge und Palliativpflege-Fachperson. Er arbeitet als Lehrkoordinator im Medizinstudium für Palliativmedizin am Zentrum für Palliativmedizin der Uniklinik Köln und leitet Workshops und Seminare zu queerer Palliativversorgung, so auch diese Woche im Saarland. Herr Doll, ich danke Ihnen für Ihre Zeit.
Herzlichen Dank, Herr Hoffmann, für Ihr Interesse.